England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Britpod History.
Willkommen zurück beim Britpod, dem Podcast für alles, was Großbritannien und uns bewegt. Und heute wird's romantisch.
Genau, denn heute geht es um die größten Love Stories der englischen Geschichte und natürlich auch um die berühmtesten und dramatischsten Liebesgeschichten des englischen Königshauses.
Also bevor Netflix das für uns übernommen hat?
Genau, bevor es The Crown gab, da gab's natürlich schon das echte Leben und das war ein bisschen aufregender sogar als das Drehbuch.
Gut, ich habe meinen Kaffee, du hast deinen Tee, legen wir los. Wo fangen wir an?
Ganz klassisch würde ich sagen, ganz früh bei einer Liebe, die ja ein ganzes Land verändert hat. Wir haben schon mal ausführlich darüber berichtet.
Die Liebe zwischen Queen Victoria und dem deutschen Prinzen Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Die wohl bekannteste royale Love Story überhaupt.
Die beiden sind ja Cousin und Cousine ersten Grades und das war im europäischen Hochadel damals fast unvermeidlich. Und sie treffen sich erstmals im Jahr 1836. Da ist Victoria gerade 17 und noch nicht mal Königin.
Wie war der erste Eindruck? Weiß man das?
Aus Victorias eigenen Tagebüchern wissen wir, dass sie von Alberts Aussehen und seiner sanften und doch auch ernsthaften Art sofort so beeindruckt war. Und sie beschreibt ihn als äußerst gut aussehend mit einem sehr freundlichen und klugen Ausdruck.
Also lieber auf den ersten Blick, zumindest teilweise.
1837 wird Victoria mit gerade mal 18 Jahren Königin. Und jetzt kommt das Kuriose, weil sie die regierende Monarchin ist, darf niemand ihr von sich aus einen Heiratsantrag machen. Also muss sie, umgekehrt zum üblichen Protokoll, den guten Albert 1839 selbst fragen, ob er sie heiraten möchte.
Die einzige Liebesgeschichte, in der die Frau formal in der aktiveren Rolle war, aus reiner Bürokratie, könnte man sagen.
Die beiden heiraten dann im Februar 1840 und Queen Victorias Tagebucheinträge aus der Hochzeitsnacht sind erstaunlich offen für eine Königin des 19. Jahrhunderts. Sie beschreibt eine geradezu überwältigende, leidenschaftliche Liebesnacht und Zuneigung zu ihrem Mann.
Also nicht die kühle, distanzierte Monarchin, als die man sie später oft in Erinnerung hat.
Genau das Gegenteil, zumindest in dieser Phase. Die Ehe wird wirklich zu einer echten Arbeitspartnerschaft und Albert war ja anfangs formal machtlos. Er war lediglich Prinzgemahl, ohne irgendeinen offiziellen Titel oder politische Funktion. Aber er arbeitete sich systematisch in alle Regierungsgeschäfte ein. Er half Victoria bei Staatsangelegenheiten, wurde ihr wichtigster Berater. Und die Journalistin Lindsay Holiday, die kann diese enge Zuneigung ganz gut erklären.
Victoria found in Albert the love and caring she had been denied as a child. And that she so desperately needed.
Victoria fand in Albert die Liebe und Fürsorge, die sie als Kind vermisst hatte. Und Albert wollte nicht wie seine Mutter eine schlichte Ehe. So entstand ein harmonisches Familienleben. Albert wurde Victorias engster Berater, riet ihr zur Zusammenarbeit mit dem Parlament, was der konstitutionellen Monarchie half. Durch ihn verbesserte sich auch Victorias Verhältnis zur Mutter.
Through Albert's mediation, the relationship between Victoria and her mother slowly improved. He designed and built their family retreats, Osborne House.
Er entwarf und baute Osborne House auf der Isle of Wight und Balmoral Castle in Schottland. Dort sollten die Kinder fern vom Hof aufwachsen. In Osborne House baute er das Swiss Cottage, wo die Kinder Dinge lernten wie Kochen und Zimmern. Er sorgte auch für die Erziehung in Geschichte, Politik, Literatur und Sprachen. Victoria erkannte, dass ihre weibliche Erziehung sie schlecht aufs Regieren vorbereitet hatte. So sollten alle Kinder eine breite Erziehung erhalten.
For the demands of government affairs. So the royal couple decided that all of their offspring, male and female, would receive a well-rounded education.
Und so verwandelte Albert sich vom dekorativen Ehemann zum heimlichen Co-Regenten.
Sein größtes sichtbares Vermächtnis ist wohl immer noch die Londoner Weltausstellung von 1851 im berühmten Crystal Palace. Das war seine Idee, sein Projekt gegen übrigens erheblichen politischen Widerstand. Er hat sich durchgesetzt. Ein gigantischer Erfolg, der Großbritannien dann als industrielle Führungsmacht inszenierte. Und die Reste davon kann man noch heute bestaunen.
Und die berühmte Weihnachtsbaumtradition geht doch auch auf ihn zurück, oder?
Ganz genau. Albert brachte aus seiner deutschen Heimat die Tradition des geschmückten Weihnachtsbaums erst mit mit an den englischen Hof. Und ein Bild davon in illustrierten Zeitungen machte den Brauch dann in ganz England populär.
Also verdanken wir dem Prinzgemahl im Grunde einen Großteil der britischen Weihnachtskultur.
Ja, tatsächlich. 9 Kinder bekommen die beiden zusammen. Und trotz der enormen Arbeitslast, Albert hat ja irgendwann auch praktisch die gesamte Verwaltung des königlichen Haushalts und einen Großteil von Victorias Regierungskorrespondenz übernommen, blieb die emotionale Bindung zwischen den beiden immer bemerkenswert konstant.
Sie sind auch das erste Königspaar, das die Macht der Fotografie und der Presse zu nutzen weiß. Auf ihrem Familiensitz Osborne House auf der Isle of Wight lassen sie regelmäßig Familienfotos mit allen Kindern anfertigen.
Ja, wir haben beiden ja schon mal eine eigene Britpod-Sendung im Osborne-Haus gewidmet, das heute noch zu besichtigen ist. Da haben wir dann auch gesehen, dass Victoria und Albert bis zum Schluss ihre Schreibtische immer Kopf an Kopf aneinander gestellt hatten. Sie saßen sich Tag für Tag beim Arbeiten gegenüber. Das machst du ja eigentlich nur, wenn du dich wirklich sehr verstehst und harmonisch miteinander bist.
Außerdem sind sie auch gerne auf Balmoral Castle. Auch das hat ja bekanntlich bis heute eine royale Familientradition begründet.
Aber dann leider schlägt das Schicksal zu. Es ist Dezember 1861. Albert erkrankt, vermutlich an Typhus, wahrscheinlich auch noch begünstigt durch die damals katastrophalen sanitären Zustände in Windsor Castle und durch den Ärger auch mit seinem Sohn Thronfolger Bertie, der ein reiner Lebemann war. Und innerhalb weniger Wochen verschlechtert sich Alberts Zustand dramatisch und am 14. Dezember stirbt er mit nur 42 Jahren.
Victorias Reaktion auf den Tod ihres Mannes ist legendär. Ohne ihre große Liebe leidet sie furchtbar.
Ja, sie trägt für den Rest ihres Lebens 40 Jahre lang ausschließlich schwarz. Sie lässt Alberts Zimmer in Windsor Castle jahrzehntelang unverändert, mit täglich frisch aufgelegter Kleidung und heißem Wasser, so als könnte er jeden Moment zurückkommen.
Ja, das ist keine Trauerphase mehr, das ist sein eigener Lebensentwurf.
Über Jahre zieht sie sich fast völlig aus dem öffentlichen Leben zurück, was ihr in London zeitweise erhebliche Kritik und den bösartigen Spitznamen Witwe von Windsor einbringt. Erst durch politischen Druck und die Beharrlichkeit ihrer Minister kehrt sie schrittweise in die Öffentlichkeit zurück.
40 Jahre Trauer um einen Mann, mit dem sie gerade einmal 21 Jahre verheiratet war. Also das Verhältnis von Trauerzeit zu Ehezeit ist fast doppelt so hoch.
Als Queen Victoria 1901 selbst stirbt, wird sie ihrem eigenen Wunsch entsprechend in einem weißen, nicht schwarzen Kleid beigesetzt, mit Alberts Bademantel zusammen und einer Haarlocke ihres verstorbenen Dieners John Brown im Sarg, was ja bis heute Anlass für allerlei Spekulationen gibt.
Also selbst im Tod noch eine kleine offene Frage für die Nachwelt. Dennoch, was für eine Liebe zu Albert.
Aber jetzt kommen wir mal von der Krone zu etwas ebenso Faszinierenden, zur Liebe eines Paares, das in der viktorianischen Zeit Wissenschaftsgeschichte geschrieben hat, zu Charles Darwin und seiner Frau Emma.
Stellt euch einen jungen Mann vor, der gerade von einer 5-jährigen Reise um die halbe Welt zurückkehrt. Den Kopf voller Ideen, die die Welt verändern werden. Und trotzdem, mitten in all dem Aufbruch, spürt er eine Leere. Er sehnt sich nach jemandem, der wartet, wenn er nach Hause kommt. Es ist Charles Darwin im Jahr 1838. Es gibt dieses berühmte Blatt Papier aus seinem Nachlass, auf dem er 2 Spalten zieht. Heiraten und nicht heiraten. Oder nicht heiraten listet er die negativen Seiten einer Ehe auf, so wie Junggesellen das damals sahen. Weniger Geld für Bücher nach der Hochzeit, weniger Zeit für die Wissenschaft, die Sorge, an einen Ort gebunden zu sein, statt frei reisen zu können.
Sehr romantisch bisher. Erinnert an Dr. Higgins in My Fair Lady, aber unter Heiraten steht ja auch ein liebevoller, treuer Gefährte fürs Alter, jemand, der sich um einen kümmert, jemand, mit dem man Interessen teilt und der berühmte, unglückliche Vergleich, eine Frau sei doch besser als ein Hund.
Naja, das wollen wir jetzt nicht weiter kommentieren, oder? Gut, dass auch wir Männer jetzt emanzipiert sind.
Am Ende der Liste gibt Charles Darwin sich dann aber selbst eine klare Anweisung, nämlich heiraten, heiraten, heiraten. Dreimal hat er das unterstrichen, quasi als Selbstüberzeugung, denn er ist wirklich sehr verliebt in seine Cousine Emma Wedgwood. Ja, da klingelt was bei Ihnen. Das ist eine Tochter aus der berühmten Porzellandynastie Wedgwood. Die Familien waren seit langem miteinander verbunden.
Denn in Wahrheit hatte Charles Darwin ein sehr verletzliches Herz. Er mochte Emmas fröhliches Wesen, ihre Klugheit und ihr Lachen. Aber was machte diese Vertrautheit so besonders?
Sie hatten sich schon als Kinder gekannt, waren gemeinsam auf Familienfesten aufgewachsen, kannten sich mit all den kleinen Marotten, die man normalerweise erst nach Jahren einer Beziehung entdeckt. Und es gab kein Kennenlernen im klassischen Sinne, kein Herzklopfen bei der ersten Begegnung, stattdessen aber dafür so ein langsames, warmes Erkennen. Dieser Mensch, den ich schon mein ganzes Leben lang kenne, ist derjenige, mit dem ich alt werden möchte. Ist doch auch eine schöne Sache.
Eine Liebe, die nicht mit einem Feuerwerk beginnt, sondern mit einem leisen, sicheren Gefühl von zu Hause. Erzähl mir von der Hochzeit, Alex.
Januar 1839, ein kalter englischer Wintertag, eine kleine, fast bescheidene Zeremonie. Kein großes Fest, keine Pracht, nur zwei Menschen, die sich versprechen, den Rest ihres Lebens zu teilen. Miteinander zu teilen. Und das taten sie in einem Ausmaß, das man sich kaum romantischer vorstellen kann.
Wie meinst du das genau?
Tja, erst mal 10 Kinder, das muss man mal geschafft haben in der damaligen Zeit. 40 Jahre Ehe und mittendrin immer wieder kleine Gesten der Zärtlichkeit, die uns bis heute berühren. Jeden Abend laut Tagebuch setzte sich Emma ans Klavier, spielte für ihn den großen Charles Darwin, während er sich erschöpft aufs Sofa legte, und er weinte manchmal bei der Musik, die sie spielte, obwohl er selbst sagte, er verstehe gar nichts von Musik an sich. Es war auch nicht die Musik, die ihn berührte, es war, dass sie für ihn so schön spielte.
Das ist doch wunderschön.
Das muss man sich doch mal vorstellen. Ein englischer Abend, Regen gegen die Fenster von Downhouse, drinnen ein Feuer im Kamin und mitten in diesem stillen Bild ein Mann, dessen Gedanken tagsüber die gesamte Menschheitsgeschichte neu ordnete und der abends nichts weiter braucht als eine Melodie und die Frau, die sie für ihn spielt.
Ein Genie, das sein größtes Glück in den kleinsten, ruhigsten Momenten findet.
Und dann gibt's da diesen einen Brief. Emma, jung, verheiratet, tief religiös, schreibt ihm, Charles Darwin, ihre größte Angst, nämlich, dass ihre unterschiedlichen Glaubensvorstellungen sie eines Tages trennen könnten, auch sogar im Jenseits. Sie legt ihre ganze Seele in diesen Brief und bittet ihn, diesen Brief für immer aufzubewahren.
Und was macht er?
Na, er bewahrt ihn auf, sein ganzes Leben lang, in einer Schublade, immer griffbereit. Und er schreibt selbst darunter, mit eigener Hand, dass er ihn immer wieder gelesen und dabei geweint und den Brief sogar geküsst habe. Stell dir das doch mal vor, einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Weltgeschichte, Charles Darwin, der heimlich einen alten Liebesbrief regelmäßig küsst, weil er die Frau, die ihn geschrieben hat, so sehr liebt.
Also das ist eines der zärtlichsten Bilder, die ich dazu gehört habe, muss ich schon sagen.
Ja, und als er krank war, über Jahrzehnte hinweg übrigens, immer wieder mit rätselhaften Beschwerden, war sie es, die alles um ihn herum ordnete, damit er noch in Ruhe arbeiten konnte. Nicht aus Pflicht, aus Liebe. Sie gab seinem unsicheren, oft leidenden Körper einen sicheren Hafen, damit sein Geist frei sein konnte, die Welt neu zu entdecken.
Man könnte fast sagen, ohne Emma keine Evolutionstheorie, zumindest nicht in der Form, wie wir sie kennen.
Sie stand ihm sogar bei, als sein Werk gegen ihren eigenen Glauben stand, korrigierte, sie glättete, sie half ihm, seine Gedanken klar auszudrücken, obwohl jedes Wort ihr eigenes Weltbild in Frage stellte. Und das wiederum ist, wie ich finde, eine der größten Liebesbeweise, die man sich vorstellen kann, den Menschen so zu lieben, wie er ist, auch wenn man mit seinen eigenen Gedanken woanders liegt und vielleicht mit seiner Gedankenwelt nicht so einverstanden ist.
Stell dir vor, wie das gewesen sein muss, Abend für Abend am selben Tisch zu sitzen, während der Mann, den man liebt, Sätze niederschreibt, die alles in Frage stellen, woran man selbst sein Leben lang geglaubt hat. Und trotzdem die Feder zu nehmen und ihm zu helfen, diese Sätze noch klarer zu machen.
Das ist Liebe, die über den eigenen Standpunkt hinausgeht. Liebe, die sagt, ich unterstütze dich, auch wenn ich dir in diesem einen Punkt nicht folgen kann. Und genau das hielt 40 Jahre lang. Und nicht, weil sie alles gemeinsam hatten, sondern weil sie gelernt hatten, im Unterschiedlichen zusammenzubleiben, ohne sich je voneinander abzuwenden.
Und am Ende 1882 war sie da.
An seiner Seite bis zum letzten Atemzug. 40 Jahre, die mit einer nüchternen Liste begonnen hatten und mit einer der stillsten, tiefsten, Liebesgeschichten Englands endeten.
Weißt du, Alex, was mich an dieser Geschichte am meisten berührt, dass niemand von außen zusah. Es gab keine Zeitungen, die über sie berichteten, keine Öffentlichkeit, die ihre Liebe beobachtete. Nur ein Haus in Kent, ein Garten, in dem er stundenlang spazieren ging, um nachzudenken. Und eine Frau, die immer wusste, wann er Ruhe brauchte und wann ein aufmunterndes Wort.
Es gibt so eine kleine Anekdote, die das perfekt einfängt. Wenn Charles Darwin nachts nicht schlafen konnte, was oft vorkam, dann legte Emma manchmal einfach ihre Hand auf die seine, ohne ein Wort zu sagen, bis er wieder ganz ruhig wurde. Keine große Geste, nur direkte Nähe, verlässlich, jede einzelne Nacht und das über Jahrzehnte hinweg.
Das ist vielleicht die romantischste Form der Liebe überhaupt. Nicht das große Feuerwerk, sondern die Hand, die einfach da ist, wenn man sie braucht.
Und genau deshalb, glaube ich, ist diese Geschichte bis heute so bewegend. Nicht wegen der Wissenschaft, die daraus entstand von Charles Darwin, sondern wegen der Liebe, die diese Geschichte überhaupt erst möglich gemacht hat.
Und jetzt zu der Geschichte, auf die wahrscheinlich alle gewartet haben.
Ja, es ist die berühmteste royale britische Liebesgeschichte des 20. Jahrhunderts, die einen König tatsächlich seine Krone gekostet hat.
King Edward VIII. Und Wallace Simpson.
Eine Geschichte, die 1931 in einem englischen Landhaus beginnt und 1972 mit einem letzten stillen Besuch in Paris endet. Und dazwischen liegt eine der ungewöhnlichsten Entscheidungen, die ein britischer Monarch je getroffen hat.
Dann fangen wir am Anfang an.
Edward, geboren 1894, war als Prince of Wales schon Jahrzehnte im Rampenlicht, bevor er überhaupt König wurde. Er war charmant, war gut aussehend, sehr beliebt in der Bevölkerung, aber auch notorisch unzufrieden mit den strengen Erwartungen seines Amtes.
Also ein Mann, der eigentlich schon vor Wallace nicht recht in die Rolle des perfekten Thronfolgers passte.
Genau das ist der Punkt. Er hatte nämlich schon vorher viele Affären, oft mit verheirateten Frauen, was am Hof zwar missbilligt, aber doch stillschweigend geduldet wurde, solange es diskret blieb.
Doch dann, 1931, ändert sich alles.
Er trifft Wallace Simpson, eine US-Amerikanerin aus Baltimore, bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung auf einem englischen Landsitz. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits in zweiter Ehe mit dem Geschäftsmann Ernest Simpson verheiratet.
Kannst du mir diesen Moment ein wenig ausmalen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ein typisches Landhauswochenende der britischen Oberschicht, Champagner, gepflegte Konversation, viel Etikette und mitten in dieser gewohnten Kulisse eine Frau, die nicht die üblichen höflichen Floskeln bedient, sondern echte Gespräche führt mit dem Thronfolger. Sie stellt Fragen, sie spricht mit ihm auf Augenhöhe, statt sich, wie gesagt, nur von seiner Position etwas zu erwarten, geschweige denn sich davor zu verneigen.
Aus Sicht des britischen Hochadels vermutlich der denkbar schlechteste Lebenslauf für eine mögliche königliche Verbindung.
Bürgerlich, amerikanisch, bereits schon mal geschieden, in zweiter Ehe lebend, also jeder einzelne Punkt für sich war schon schwierig genug, aber in Kombination für damalige Verhältnisse undenkbar. Und trotzdem verliebt sich Edward unsterblich in sie.
Was genau war es an Wallace, das ihn so faszinierte?
Ja, Zeitgenossen beschreiben sie als direkt, als scharfzüngig, unabhängig und ganz anders als die eher zurückhaltenden, standesgemäßen Frauen, mit denen er vorher immer so verkehrt hatte. Sie behandelte ihn nicht wie einen Prinzen, sondern einfach wie einen Menschen.
Das klingt ja fast, als hätte er sich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich, ja, gesehen gefühlt.
Genau das beschreiben mehrere Biografen. Wallace widersprach ihm, sie führte ihn, sie lachte mit ihm auf Augenhöhe, etwas, das in seinem bisherigen streng durchorganisierten Leben ja schlicht niemand getan hatte.
Doch die Beziehung entwickelte sich zunächst weiter diskret.
Ja, wie es bei so verheirateten Mätressen des Hofadels üblich war und meist stillschweigend geduldet wurde, Edward hatte auch vorher schon verheiratete Geliebte gehabt, das war für ihn nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich war eigentlich nur, wie ernst diese Beziehung wurde.
Woran erkannte man, dass es diesmal anders war?
Also Wallace begann spürbaren Einfluss auf sein Leben zu nehmen, auf seinen Kalender, auf seine Entscheidungen, sogar auf sein äußeres Erscheinungsbild. Freunde und Berater bemerkten bald, dass er zum ersten Mal in seinem Leben eine Frau nicht nur begehrte, sondern ihr regelrecht vertraute oder man könnte sagen verfallen war. Aber das eigentliche Problem beginnt erst 1936.
Was passiert da?
Tja, Gleich zwei Dinge auf einmal. Im Januar stirbt Edwards Vater King George V. und Edward wird folglich selbst König, nämlich als Edward VIII. Und im selben Jahr lässt sich auch noch Wallis Simpson von ihrem zweiten Ehemann scheiden. Was ein Zufall.
Also genau in dem Moment, in dem Diskretion am wichtigsten gewesen wäre, eskaliert die Situation von zwei Seiten gleichzeitig.
Als König ist Edward automatisch auch Oberhaupt der Church of England. Die Kirche verbot, ja, haben wir schon mal drüber berichtet, damals kategorisch auch die Wiederheirat Geschiedener, solange der frühere Ehepartner noch am Leben war. Wallis hatte zu diesem Zeitpunkt gleich zwei lebende Ex-Ehemänner.
Ein doppeltes kirchenrechtliches Problem, also für den obersten Repräsentanten eben jener Kirche.
Kann man so sagen. Premierminister Stanley Baldwin macht Edward unmissverständlich klar, eine Ehe mit Wallis als Königin ist politisch und kirchlich völlig ausgeschlossen. Auch die Regierungen der Dominions, Kanada, Australien, Südafrika, sie alle signalisieren deutliche Ablehnung. Auch ein Kompromissvorschlag, nämlich eine sogenannte morganatische Ehe, das heißt, bei der Wallis nicht den Königinnentitel tragen würde, wird von der Regierung kategorisch abgelehnt.
Also wirklich kein Ausweg, so kreativ man das Problem auch zu umgehen versuchte.
Ja, am 10. Dezember 1936 unterzeichnet Edward die Abdankungsurkunde. Am folgenden Abend hält er über BBC Radio eine Ansprache an die gesamte Nation und das Empire. Und das ist bis heute eine der bekanntesten Reden der britischen Geschichte.
Was sagt er darin?
Er erklärt sinngemäß, es sei ihm unmöglich, seine Pflichten als König zu erfüllen, ohne dabei die Unterstützung der Frau zu haben, die er wirklich liebt. Hören wir nochmal rein.
At long last, I am able to say a few words of my own. I have never wanted to withhold anything. But until now, it has not been constitutionally possible for me to speak. A few hours ago, I discharged my last duty as king and emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne. But I want you to understand that in making up my mind, I did not forget the country or the empire, which, as Prince of Wales and lately as King, I have for 25 years tried to serve. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love.
Stell dir das vor, ein amtierender Monarch, der live im Radio, damals war das ja was, vor Millionen Zuhörern im ganzen Empire verkündet, dass die Liebe wichtiger ist als die Krone.
Man muss sich das mal vorstellen, was das in diesem Moment in Millionen Wohnzimmern ausgelöst haben muss. Familien, die andächtig um ihre Radiogeräte versammelt sitzen und zum ersten Mal in ihrem Leben einen Monarchen nicht als ferne Institution, sondern als fühlenden, verletzlichen Menschen sprechen hören.
Ein König, der in diesem einen Moment aufhört, nur König zu sein.
Für viele Zeitgenossen ein Schock, für andere eine erstaunlich moderne, fast romantische Geste. Und damit beginnt ja auch ganz nebenbei der Weg der kleinen Prinzessin Elizabeth zur späteren Queen Elizabeth II. Denn nun wurde ihr Vater König, der Bruder von Edward.
Eine Entscheidung aus Liebe verändert also die gesamte Thronfolge für Generationen.
Edward und Wallis heiraten im Juni 1937 in Frankreich in einer kleinen, von der königlichen Familie boykottierten Zeremonie. Kein einziges Mitglied der Royal Family nimmt an dieser Hochzeit teil.
Das muss schmerzhaft gewesen sein.
Sehr sogar. Besonders weil Edward den Titel Duke of Windsor erhält, seine Frau Wallis aber ausdrücklich ohne die Anrede Her Royal Highness leben muss. Das ist eine ganz bewusste Demütigung gewesen von seiner eigenen Familie, die ihn zeitlebens verbitterte und die er als eine der größten Kränkungen seines Lebens empfand.
Letztlich erinnert einen das ja auch ein bisschen an Harry und Meghan heute. Aber wie muss man sich diese Hochzeit vorstellen?
Ein kleines Schloss namens Condé, wenige Gäste, keine große Familie, kein Pomp, aber mit dem, was für ihn am wichtigsten war, mit ihr, Wallis nämlich an seiner Seite. Ein Mann, der eigentlich alles verloren hatte, was bis dahin sein Leben ausgemacht hatte und der an diesem Tag trotzdem das Gefühl gehabt haben muss, jetzt endlich alles gewonnen zu haben.
Und wie lebten Sie danach?
Meistens im Exil, vor allem in Frankreich, weitgehend fern der britischen Öffentlichkeit, ohne irgendwelche offiziellen Aufgaben. Es gibt auch die bis heute umstrittene, dunklere Episode ihres Besuches bei Adolf Hitler 1937, die Edwards Ruf dauerhaft belastet hat.
Also keine ungetrübte Geschichte?
Nein, definitiv nicht. Aber die persönliche Bindung zwischen den beiden selbst blieb nach übereinstimmenden Berichten fast aller Zeitzeugen tief und beständig.
Wie endet Ihre Story?
Über 35 Jahre bleiben sie zusammen bis zu Edwards Tod im Jahr 1972. Da ist er an Kehlkopfkrebs verstorben. Er hat stark geraucht, Wallis war auch stärkste Raucherin. Aber kurz vorher, nach 36 Jahren der Kälte zwischen ihm und seiner Familie, kommt es zu einer letzten zaghaften Versöhnung, nämlich Queen Elizabeth II. Persönlich besucht heimlich ihren Onkel 1972 in Paris und das wenige Wochen vor seinem Tod.
Ein spätes, aber versöhnliches Bild, ich finde das sehr schön.
Muss man sich mal vorstellen, was in diesem Besuch so mitschwang. 36 Jahre der Distanz, der verweigerten Titel, des Exils und dann so ganz am Ende doch noch dieser eine Moment, in dem die Familie ihm zeigt, wir haben dich zumindest nicht vergessen.
Zu spät, um alles zu heilen, aber nicht zu spät, um wenigstens etwas Frieden zu schenken.
Wallis überlebt Edward um 14 Jahre, zunehmend zurückgezogen, gesundheitlich schwer angeschlagen, in ihren letzten Lebensjahren fast völlig isoliert bis zu ihrem Tod 1986. Sie wird neben Edward in der königlichen Grabstätte in Frogmore beigesetzt.
Und bleibt am Ende also doch offiziell und für immer an seiner Seite.
Eine Geste der Anerkennung, die ihr zu Lebzeiten weitgehend verwehrt geblieben war.
Wenn du diese Geschichte zusammenfassen müsstest, Alex, was bleibt am Ende?
Ich glaube, es ist die einzige große royale Liebesgeschichte, in der tatsächlich die Liebe über die Krone gesiegt hat und mal nicht umgekehrt. Bei meisten historischen Figuren musste sich die Liebe ja irgendwie in dieses Kronensystem einfügen, abgesehen mal von Charles Darwin und seiner Emma.
Und Wallis, die so lange als gierig dargestellt wurde, galt als Verführerin, die angeblich, einen König gestohlen hatte. Dabei zeigen viele Quellen, dass sie die Konsequenzen dieser Beziehung selbst fürchtete.
Genau, ein Ungleichgewicht in der öffentlichen Erzählung, das erst Jahrzehnte später kritisch hinterfragt wurde. Es gibt nämlich Berichte, wonach sie, Wallis, versuchte, sich sogar frühzeitig aus der Beziehung zurückzuziehen, sobald das Ausmaß der Krise um den künftigen König klar wurde. Auch aus Sorge um ihren eigenen Ruf und nicht nur aus Berechnung.
Das heißt, die Frau, die jahrzehntelang zur Schuldigen erklärt wurde, wollte diese Konsequenz eigentlich gar nicht in vollem Umfang.
Edward selbst, immerhin der amtierende König damals mit der eigentlichen Entscheidungsgewalt, kam am Ende doch vergleichsweise glimpflich davon. Mit einem Herzogstitel und einem Leben, ich möchte nicht sagen wie Gott in Frankreich, aber doch sehr wohlhabend, während Wallis über Jahrzehnte als die Frau galt, die einer Nation ihren König genommen hatte.
Tja, das war die Geschichte von Edward und Wallis Simpson. Eine Love Story, die Welt bewegte.
Und uns natürlich. Das war's für heute bei Britpod. Und wenn euch das gefallen hat, es gibt noch viele weitere schöne große Liebesgeschichten, die auf uns warten würden. Von Elizabeth of York bis zu den Skandalen der georgianischen Zeit. Also Stoff für eine weitere Fortsetzung.
Definitiv. Schreibt uns gerne, welche Love Story ihr als nächstes hören wollt. Vielleicht die, in der sich King Charles II. In eine arme Apfelsinenverkäuferin aus London verliebte? Schreibt es uns. Bis zur nächsten Folge von Britpod. Ihr Klaus Behling
und euer Alexander Klaus Stecher. Cheerio!
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.